es ging eigentlich nie um Gesundheit. Es ging immer darum, möglichst totalitäre Massnahmen einzuführen und die Bevölkerung einzuschränken. Vor allem die Grundrechte. Es gab keinen Grund, das zu machen. Epidemiologisch, wir hatten, und auch die Aussage von vielen Politikern und so weiter, wir haben ja nichts gewusst, ist einfach falsch. Ich würde sagen, 90% war reines Theater. Man versucht, die Geschichte möglichst totzuschweigen. Und ich sage auch an Leuten, die sagen, ja, das muss man jetzt aufarbeiten. Oder? Hast du wirklich das Gefühl, dass die das aufarbeiten wollen? Ich bin überzeugt, das wird nie kommen. Man kann sagen, es ist wie ein Karussell, das sich so im Februar zu drehen angefangen hat. Und dieses Karussell war von 3 Parteien besetzt. Die Politik, die Wissenschaft und die Medien. Und die haben sich gegenseitig wie Wind in die Segel gebracht, damit das immer mehr Fahrt aufnehmen konnte, oder? Diese unsägliche Panik, die man geschaffen hat über die Medien, hat so viele Menschen in Angst und Panik versetzt. Da wollte einfach niemand irgendwas Falsches machen. Also die Rechnung zahlen wir. Wir haben ein Land dicht gemacht mit 100 Milliarden Schulden.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute bei uns zu Gast in der Sendung ist ein hochinteressanter Gast, Regisseur Mike Winiger. Und zwar hat Mike Winiger unlängst im Mai einen Film herausgebracht, der sich mit der Corona-Pandemie beschäftigt, genauer mit dem Jahr 2020. Also er beleuchtet das Jahr vor 6 Jahren, Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Film heißt Der Hype. Sie finden diesen Film auf der-hype.ch. Herr Winiger, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind bei uns zu Gast. Vielleicht gleich die erste Frage. Was erleben Sie derzeit? Dieser Film ist jetzt wenige Tage, wenige Wochen alt. Was ist die Resonanz, die erste Resonanz für diesen Film?
Also vielen Dank für die Einladung. Also die erste Resonanz ist unglaublich positiv. Ich kriege viele Rückmeldungen von Menschen, die mir schreiben, per E-Mail, per WhatsApp, sogar über Swiss Films, über den Verband. Die schicken mir Nachrichten von Menschen weiter, die an sie geschickt werden, weil der dort drauf ist in ihrer Datenbank. Und also das freut mich sehr. Und die Menschen danken mir, dass ich das gemacht habe. Und auch, was immer wieder herauskommt, dass sie froh sind, dass ich es in dieser recht neutralen, ruhigen Form gemacht habe, oder? Und das scheint der richtige Weg gewesen zu sein.
Was ist das Thema von Der Hype? Klar, Corona. Aber was ist da Ihre zentrale Botschaft?
Also es gibt verschiedene Aufhänger. Einerseits ist ja, es ist ein Rückblick, es heißt ja auch der Untertitel des Films, man sieht hier, der Blick zurück für eine bessere Zukunft. Also wir schauen einerseits zurück, aber wir schauen auch in die Zukunft, weil in der Schweiz steht die Revision des Epidemiengesetzes an. Das wird im Herbst ins Parlament kommen, dann wird es wahrscheinlich ein Referendum geben, das zustande kommt, gehe ich davon aus, und es wird eine Volksabstimmung geben. Und deshalb müssen die Menschen hier in der Schweiz müssen diese Informationen über diese Zeit kriegen, weil sie wurden ihnen nicht zur Gänze offengelegt von den Leitmedien während dieser Zeit. Und diese Lücke schließe ich. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Und es ist auch interessant zu sagen, diese Revision des Epidemiengesetzes, die wurde bereits im Sommer 2020 vom Bundesrat in Auftrag gegeben, mit der Begründung, quasi wir haben die Corona-Zeit aufgearbeitet im Sommer 2020, 4-5 Monate, nachdem das eigentlich gestartet ist. Und jetzt müssen wir die Lehren aus dieser Zeit und was sie da gemacht haben, müssen wir auf eine gesetzliche Grundlage stellen, oder? Und ab dort lief diese Geschichte eigentlich, oder? Also eigentlich ganz am Anfang wurde bereits dieser Entscheid gefällt von der Regierung, das müssen wir jetzt in das Epidemiegesetz reinbauen, oder? Und ab dann war diese Revision eigentlich am Laufen, oder? Und der andere Punkt ist der, dass es darum geht, abzuklären, zu analysieren, gab es wirklich Im März oder anfangs 2020, besonders im März, gab es wirklich eine außerordentlich große Gesundheitsgefahr, ausgehend von einem Atemwegserreger, der all diese Massnahmen rechtfertigte. Alles, was anschließend gekommen ist, wird immer mit dieser außerordentlich großen Gesundheitsgefahr begründet. Und ich gehe der Frage nach, ja, war das wirklich begründet? War das Gesundheitsgefährdungspotenzial so groß, dass es diese Massnahmen und alles, was dann kam, rechtfertigte, oder? Das ist eigentlich der Ansatz des Filmes. Und ich kann auch hier sagen, die Impfung ist nicht Teil des Filmes, das ist Absicht. Erstens würde es den Rahmen sowas von sprengen, das ist ein eigenes Buch, oder? Aber es geht darum, dass wir einfach mal die Grundlage für alles, was gekommen ist, erneut anschauen. War es wirklich so, dass wir diese große Gefahr hatten? Und das untersuche ich in diesem Film.
Was ist da Ihre Antwort? War die Gefahr, die Bedrohungslage durch dieses Virus, war die so gravierend, dass man am 16. März, glaube ich, war es, die Schweiz in Quarantäne stecken musste? Lockdown, war das gerechtfertigt?
Nein, war es nicht. Es gab keinen Grund, das zu machen. Epidemiologisch, wir hatten, und auch die Aussage von vielen Politikern und so weiter, wir haben ja nichts gewusst, ist einfach falsch. Es gab im Monat Februar ein Kreuzfahrtschiff namens Princess Diamond, oder Diamond Princess, das ist immer so ein bisschen schwierig. Und das wurde unter Quarantäne gesetzt für etwa drei, vier Wochen oder so. Ein besseres Studienobjekt, eine bessere Studienpopulation kann man sich nicht wünschen. Und dort, die Leute, das war wie ein Brutkasten, oder? Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist etwa, das hat ein Nobelpreisträger von Stanford hat das ausgerechnet, es ist die x-fache Dichte auf diesem Schiff von Shanghai, der dichtest bevölkerten Stadt. Also es hat mit der Realität eigentlich nichts zu tun. Es ist wie ein Brutkasten, oder? Die Leute sind auf so engem Raum. Und trotz diesen Bedingungen stieg die positiven Rate, also die positiven Tests, die man gemacht hat oder bekommen hat, man hat auch asymptomatische getestet und zwar nur alle getestet, oder? Stieg nie über 20%. Also es gab nie irgendwie einen ungebremsten exponentiellen Anstieg. Das konnte man schwarz auf weiß sehen, oder? Und es war auch so, dass etwa rund die Hälfte, sowohl bei den Passagieren, die massiv älter waren, also eine ältere Population, und dann hatten wir die Crew, die war jünger, war bei beiden war so, dass etwa rund 50% waren asymptomatisch, also der Test war positiv, aber sie hatten keine Symptome. Also es war absolut klar, dass hier viele Leute bereits Kontakt mit diesem Virus gehabt haben und eine Immunität bereits hatten, oder? Also das war alles da. Es war das perfekte Objekt, um abzuschätzen, ist das wirklich eine so große Gefahr, dass wir jetzt alles schließen müssen? Nein, das war es nicht. Und ja, es sind Leute gestorben auf diesem Schiff. Aber es ist nichts Außergewöhnliches. Die großen Kreuzfahrtschiffe haben alle Kühlräume für Leute, die sterben auf dem Schiff. Und wenn man recherchiert, findet man Ausbrüche von Grippeerkrankungen, respiratorischen Erkrankungen auf Kreuzfahrtschiffen, die auch mehrere Todesfälle in relativ kurzer Zeit mit sich bringen. Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches, oder? Aber, und das ist symptomatisch für diese Corona-Zeit, das Normale wurde immer ins Außerordentliche verkehrt, oder? Und es hat einfach funktioniert, oder? Aber Dass man sagen kann, wir haben nichts gewusst, ist einfach falsch. Es war da, oder? Aber man hat es ignoriert.
War ja eine surreale Zeit. Wenn man da zurückdenkt, Anfang 2020, da kam das so schleichend, wurde es immer grösser und dann kam dieser Lockdown, fast schon global, alle haben da mitgemacht. Wie war so etwas möglich? Wie war dieser Hype, der Titel des Films, wie war dieser Hype möglich? Was sind da vielleicht Ihre Gedanken dazu?
Also es war ja so, dass es eigentlich eine Drehung gab der Corona-Geschichte. Also am Anfang, ich würde jetzt mal sagen Ende Dezember, Januar, Februar, da hatten wir außerhalb von China, war es kein Hype eigentlich. Da durften Experten auch, sogar im Fernsehen, im welchen Fernsehen, der ist drin, Didier Bitte, ganz klar sagen, das ist nicht eine Riesenkatastrophe und er hat epidemiologisch schön erklärt, wie man das feststellen muss, ob da wirklich eine große Gefahr herrscht. Und er durfte das sagen, oder? Und es war ja auch so, dass man eigentlich immer gesagt hat, in dieser Zeit, ja, macht nicht so ein Drama und so weiter, oder? Und plötzlich hat sich das Ganze gedreht. Da gibt es mehrere Gründe. Es gibt diesen Bergamo-Effekt, diese Bilder aus Bergamo, die im Film auch schön eigentlich gezeigt wird, was dort geschehen ist. Und was man jetzt auch im Nachhinein weiß, und das finde ich sehr wichtig, dass das Publikum weiß, es gibt eine Nichtregierungsorganisation, ein Verbund, ein Zusammenschluss von großen Nachrichtenagenturen, staatlichen Fernsehstationen, also ARD, ZDF, SRG und so weiter, die zusammengeschlossen sind in der Europäischen Rundfunkorganisation und die dann auch wieder Mitglied ist in diesem Zusammenschluss namens Trusted News Initiative. Und dort gehören auch die Digitalplattformen dazu, also Facebook, Google und all das Zeugs ist dort drin. Und diese, das wurde gegründet im Jahr 2019 auf Initiative der BBC. Ja, wir wollen Fake News bekämpfen, oder? Und dieser Zusammenschluss, diese Initiative hat im März 2020 beschlossen, nichts über die Kanäle der Mitglieder dieser Initiative zu verbreiten, die dem Corona-Narrativ widersprechen. Und das ist ziemlich kongruent mit diesem Swing, den es gegeben hat. Wir haben das Paradebeispiel von Wolfgang Wodarg, der am, ich denke, 16. März noch im ZDF eigentlich sagen kann, es ist völlig unsinnig, mit einem PCR-Test eine Pandemie feststellen zu wollen oder das so aufzublasen und so weiter. Und kurze Zeit später wurde er komplett diffamiert, oder? Und das geht ziemlich einher mit diesem, mit dieser, ich würde es mal sagen, Befehlsausgabe von dieser Trust News Initiative. Wir bringen nichts mehr, das eigentlich eine kritische Sicht auf das Geschehen liefert. Und deshalb wurden so viele hochrangige Wissenschaftler wurden über Nacht eigentlich kaltgestellt, diffamiert, nicht mehr auf die Sender geholt und konnten sich nicht mehr äußern, oder?
Wann war für Sie klar, dass diese Corona-Pandemie, dieses Virus ein Hype ist, wo der eigentlich nicht so gefährlich ist, wie das eben gesagt wird?
Also es gibt verschiedene Momente, wo ich eigentlich so ein bisschen gedacht habe, ja, da stimmt was nicht. Es gibt zum Beispiel dieses schöne Video, wo Berset eine Pressekonferenz gibt im Februar und sagt, wir dürfen uns jetzt nicht mehr die Hand geben. Und dann kommt so eine Infektiologin und erklärt, weshalb und wie und was man jetzt da machen soll. Und am Schluss bedankt sich Berset bei ihr, indem dass er ihr die Hand gibt. Da muss ich schon sagen, okay. Dann gibt es diesen Moment, als zum Beispiel wo diese Studie von Tanja Stalder kam mit diesem R-Wert, der aber ja wiederum eigentlich nur auf die Tests aufbaut. Also wenn ich mehr teste, dann kriege ich einen höheren R-Wert. Wenn ich weniger teste, kriege ich einen tieferen R-Wert. Und die hat diese Studie veröffentlicht und in dieser Studie sah man, dass eigentlich dieser R-Wert schon zurückgegeben, bevor das der Lockdown ergriffen wurde in der Schweiz. Mhm. Und innerhalb einem Tag oder zwei Tagen hat sie diese Studie abgeändert, damit es eben nicht so aussieht. Ich weiß nicht mehr, wie sie es begründet hat und so weiter. Da war für mich klar, da stimmt was nicht, oder? Mhm. Und dann waren so ein bisschen kleine Sachen. Aber das, was mir eigentlich die Augen geöffnet hat, ist, ich weiß nicht mehr wann, vielleicht im Mai oder so, stieß ich auf einen kurzen Abstract von einem finnischen Epidemiologen, der eigentlich die Aussagen, die die WHO nach der Expedition nach Wuhan getätigt hat, über den, die Nummer 2 der WHO, das ist ein Bruce Aylward, das ist der Assistant Director zu der WHO, also die Nummer 2 hinter Tedros. Der hat dort eine Grafik auf dem Papier ausgedruckt, ist auch im Film in die Kamera gehalten, und da sieht man die Fallkurve, oder so wie wir das kennen, einfach Tests, die geht hoch und wieder runter. Und dann hat er vertikale Linien eingezeichnet, die Massnahmen, die sie ergriffen hätten in China. Und er sagt, aufgrund der Massnahmen ist die Kurve wieder ist abgeflacht. Mhm. Was einfach schlicht Bullshit ist, oder? Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage. Es ist nichts, oder? Und er sagt dann noch, er hätte das auch nicht geglaubt in seiner 30- bis 40-jährigen Karriere. Aber jetzt, da er da diese Kurve sehe und so, muss er sagen, es halt funktioniert. Und das ist einfach nichts, oder? Das ist Propaganda. Und da war für mich klar, und dann hat er in einem späteren Interview noch gesagt, es gibt praktisch fast keine asymptomatische Fälle. Und dadurch hat er eigentlich die Angst hochgeschraubt. Er hat gesagt, wer sich mit diesem Virus ansteckt, wird schwer krank, oder? Also es ist ganz schlimm. Und das ist auch schon wieder einfach eine Lüge, weil das Kreuzfahrtschiff hat ja gezeigt, oder, dass rund 50% der Menschen auf diesem Schiff hat einen positiven Test und waren asymptomatisch, oder? Also es sind solche Informationen, die einfach nicht stimmen, oder? Aber man muss sich wirklich für das interessieren. Und ich glaube, jemand, der wirklich nur die Tagesschau und so weiter, 10 von 10 und all das geschaut hat, der hatte gar nicht die Möglichkeit, diese Differenziertheit an den Tag zu legen. Es ging nicht. Ich habe Verständnis für die Leute.
Das war für Sie der absurdeste Moment in dieser Zeit?
Der absurdeste? Ja. Schwierig zu sagen. Also, ja, ich glaube schon, wo Berse im Herbst, das sah wiederum im Film, ich habe alles reingenommen, ist, wo Berse eigentlich sagt, wir wissen nicht mehr, ist 6. Januar 2021, sagt er, wir wissen nicht, wo wir in dieser Pandemie stehen und so nach den Festtagen, oder? Und wenn man sich aber die Intensivbettenbelegung zum gleichen Zeitpunkt, wo er das sagt, anschaut, ist die etwa bei 75%. Also das heißt, in diesem Moment haben die Spitäler Verluste geschrieben mit den Intensivbettenstationen, weil eine wirtschaftliche Auslastung ist etwa bei 85% gegeben. Und die wurde während der ganzen Corona-Zeit in den Intensivstationen praktisch nie erreicht. Erst etwa so 23 oder so. Aber im 20 war eigentlich eine konstante Unterbelegung der Intensivstationen. Aber nach außen wurde das Gegenteil erzählt, oder?
Ist eigentlich dieser Film eher ein Film über die Corona-Pandemie, über das Virus an sich, oder mehr um, wie Menschen in Angst mit einer Situation, die sie nicht kennen, umgehen? Eine quasi Gesellschaftsstudie. Was ist da?
Also der Film ist eigentlich ein Dreigestirn. Er ist auf der einen Seite ein Lehrfilm. Besonders in der ersten Hälfte versuche ich, die Leute alle aufs gleiche Niveau zu heben, damit sie das, was dann in der zweiten Hälfte kommt, überhaupt verstehen können. Also ich schließe die Lücken und die Faktoren, die ihnen nie präsentiert wurden. Also es ist ein Lehrfilm. Es ist aber auch ein investigativer Dokumentarfilm, der viele, viele Sachen ans Licht zerrt, die man nicht gewusst hat. Und letztendlich auch eine Realsatire. Und das sieht man, wenn man dann den Film schaut.
Was ist eine Information, die nie oder nicht gezeigt wurde, aber alle kennen sollten?
Dass man mit diesem PCR-Test jeden Winter oder einfach immer, wenn diese Grippesaison auftaucht, Südhalbkugel ist es bei uns im Sommer, ist es umgekehrt, oder wenn diese Erreger da kommen, kann man mit PCR-Massentests, wie wir es gemacht haben in dieser Zeit, die Illusion einer Pandemie erzeugen.
Sie haben für diesen Film, der Hype, haben Sie mit unglaublich vielen Leuten gesprochen. Da kommen Experten zu Wort, die man kannte oder eben nicht kannte, weil sie eben nur in gewissen Nischenportalen zu Wort kamen, in den großen Portalen nicht. Haben Sie eigentlich auch mit solchen Leuten gesprochen, die für die Maßnahmen waren? Es waren ja vorwiegend kritische Leute, die zu Wort kamen, die diese Maßnahmen, die staatlichen Regulierungen und Verordnungen und Maßnahmen kritisiert haben, die kritisierten. Und mich interessiert, haben Sie das probiert, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die damals in Charge waren? Was war da die Resonanz?
Also ich habe eigentlich einer, der stark thematisiert wird, weil er halt einfach eine führende Rolle gehabt hat, ist der Professor Ecker, Matthias Ecker von der Universität Bern. Und der war auch der erste Präsident der Taskforce. Und dieses Gremium wurde auf Initiative von ihm und drei Kollegen aus der Wissenschaftslandschaft Schweiz wurde das gegründet. Also nicht, weil der Bundesrat das Gefühl gehabt hat, das BAG kann das nicht und so weiter. Und es kommt noch dazu, wir haben eine ständige Pandemiekommission, die traten nie in Erscheinung, oder? Und den habe ich dann gefragt, ob er bei diesem Film, ob er mir Rede und Antwort stehen würde, und das hat er abgelehnt. Und für mich ist es eigentlich so, er ist so ein bisschen stellvertretend für die anderen. Und mir wurde ja dann das ein bisschen auch vorgeworfen von der NZZ in einem Artikel über den Film, und da sagt der Journalist eben, ich hätte nur die eine Seite befragt, der Film sei nicht ausgewogen. Meine erste Frage, muss ein investigativer Doc-Film ausgewogen sein? Erstens. Zweitens, es wäre ja relativ schwierig gewesen, die alle auch noch reinzupacken, weil der Film wäre viel zu lang geworden. Und das Gute ist ja, er hat ja dann zwei angefragt, als NZZ, Ecker und Althaus, und die wollten nicht mal mit ihm sprechen. Würden die dann mit mir sprechen? Oder Ecker hat es abgelehnt, Althaus habe ich nicht angefragt. Ich finde, sie kommen ja alle zu Wort. Und sie werden an dem gemessen, was sie gesagt haben. Ich überprüfe ihre Aussagen. Nicht mehr und nicht weniger. Und sie waren da im direkten Scheinwerferlicht und hatten so viel Macht über das, was hier in unserem Land an Maßnahmen über uns ausgeschüttet wurde, oder? Und von dem her finde ich, das ist für mich kein Problem. Also für mich ist der Film soweit eigentlich okay.
Wie ist es mit Gegenwind? Wie sieht es heute aus? Melden Sie sich Politiker von damals, ja, Regierungsmitglieder oder auch Wissenschaftler, die damals in Charge gewesen sind? Wie ist da das Feedback?
Keines. Und ich weiß auch wieso. Man versucht, die Geschichte möglichst totzuschweigen. Und deshalb. Aber das habe ich von Anfang an gewusst. Und ich sage auch an Leuten, die sagen, ja, das muss man jetzt aufarbeiten, oder müssen das aufarbeiten. Und dann frage ich immer, ja, wer soll das aufarbeiten? Hast du wirklich das Gefühl, dass die Politiker, die Wissenschaft, die Medien das aufarbeiten wollen, dass die das machen? Und dann auch vielleicht sogar, viele warten ja darauf, dass die hinstehen und sagen, ja, sorry. Ja, wir haben und so weiter, oder? Ich bin überzeugt, das wird nie kommen. Und von dem her finde ich eben gerade die Möglichkeit, dass ich einen solchen Film machen kann. Die besteht die Möglichkeit, dass ich einen Anstoß geben kann. Und ich bin überzeugt, ich muss einfach direkt zu den Leuten gehen. Den Leuten versuchen, diese Informationen, die ihnen vorenthalten wurden während dieser Zeit, zu liefern. Und ich finde, das macht der Film, und das kriege ich auch durch unzählige Feedbacks, kriege ich das rückgemeldet, dass das wirklich funktioniert. Und der Film ist ja auch so aufgebaut, er geht nicht nur 30 Minuten, er geht fast 2 Stunden. Das hat einen Grund. Also ich nehme den Zuschauer und auch der noch nicht so viel Wissen hat und vielleicht ein bisschen Berührungsängste hat mit dem Thema, nehme ich auf eine Art und Weise wie auf eine Reise mit. Ich nehme ihn an der Hand und ich führe ihn da durch, schaue und so, oder? Also es ist eine langsame Reise durch dieses Thema, um auch die Leute nicht zu überfordern, damit sie nicht einfach sofort schließen, oder? Und von dem her, ich, wie gesagt, ich habe keinen Anspruch, dass das irgendwie offiziell aufgearbeitet wurde. Man sagt ja, es ist getan. Aber das waren die gleichen Leute, die zum Teil verantwortlich waren für die Maßnahmen, oder? Die haben das aufgearbeitet, sagen, ja, wir haben das super gemacht und so. Ja, vielleicht hier hätte man, ja, das mit den Schulen, ja, und so. Aber nein, so ist alles gut gegangen, oder? Es ist alles gut gelaufen, oder? Und ich kann das auch verstehen, es ist schwierig, hinzustehen und zu sagen, ja, sorry, wir haben überschossen, aus welchen Gründen auch immer, oder? Und Daniel Koch versucht sich ja immer herauszureden, wir hatten gar keine andere Wahl, weil die anderen Länder aber das so gemacht haben. Da muss ich einfach sagen, sorry, Herr Koch, es gibt Anders Tegnell. Und der hat einfach den schwedischen Pandemieplan befolgt, nicht mehr und nicht weniger. Und er hatte so etwas, das man da hinten hat, das heißt Rückgrat. Der stand einfach hin und sagt, wir befolgen den schwedischen Pandemieplan, oder? Und ich, der ist ja auch in meinem Film und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass er mitgemacht hat und einfach seine Überlegungen sagt, wieso, dass er so gehandelt hat. Völlig nachvollziehbar. Und dort kommt auch zum Ausdruck, ich habe ihn gefragt, es ist ja immer die Information kursiert zu dieser Zeit, wenn so eine, die WHO so eine Pandemie ausruft, dann heißt das in Schweden, dass quasi die Regierung wie nichts mehr zu sagen hat und es ist dieser Staatsepidemiologe, also in diesem Fall dazu mal Tegnell, der den Lead hat, oder? Und ich habe ihn gefragt, ist das wahr? War es so, dass die Regierung quasi außen vor war und sie hatten den Lead, also die Regierung hätte sie nicht wegdrücken können. Und dann sagt er, das ist einfach schlicht falsch. Die Regierung hat nach wie vor das Sagen in dieser Zeit, aber sie haben Vertrauen in mich gehabt und sie haben mich quasi machen lassen, oder? Also das, dieses Narrativ, dass er eigentlich von fast wie Gesetzeswegen jetzt die Nummer eins ist und sagt, wie das Land sich verhalten soll und die Regierung ausgeschaltet ist, das ist falsch. Er hat gesagt, sie hätten mich jederzeit einfach aus dem Verkehr ziehen können, wenn sie nicht an mich geglaubt hätten oder mir vertraut hätten, oder? Und das zeigt eben, wie viel auch nur Halbwissen da rumgeistert, oder? Und die haben einfach ihrem Staatsepidemiologen, in unserem Fall wäre es eigentlich Koch, haben sie vertraut, oder? Und der hatte genügend Rückgrat und hinzustehen und zu sagen, wir haben einen Pandemieplan, hier kommt ein Atemwegserreger, wir wissen seit Jahrzehnten, wie man solchen Gefahren begegnet und dieses Wissen wenden wir an. Und Schweden hat, laut einer Studie von Lancet, am besten in der ganzen Pandemiezeit von allen Ländern abgeschnitten. Also die harten Daten geben ihm schlicht recht, oder?
Was wäre passiert, wenn die Schweiz am 16. März keinen Lockdown verhängt hätte?
Ich denke, da hätte es einfach Kritik gegeben von anderen Ländern. Man hätte vielleicht versucht, je nachdem, wer das dann transportiert hätte, ob das die Regierung gewesen wäre oder ob es Koch gewesen wäre oder so, hätte es natürlich Druck gegeben und auch von ausländischen Medien, inländischen Medien, das ist gut möglich, oder? Das hatte Tegnell auch alles, oder? Aber er blieb einfach stehen, standhaft und hat gesagt, wir wissen mit solchen Gefahren umzugehen. Wir haben jahrzehntelanges Wissen, wir haben Pandemiepläne und die sind nicht einfach aus dem Nichts entstanden. Das basiert auf Wissenschaft, evidenzbasierter Wissenschaft aus mehreren Jahrzehnten. Und das soll jetzt auf einmal plötzlich nicht mehr gelten, oder?
Wir hatten ja die abstrusesten Massnahmen. Masken im Freien, dann gab es Plastikscheiben, Abstandregel, 2 Meter Abstand teilweise. Was war echte Hygiene, richtige, vernünftige Sicherheitsvorkehrung und was war reines Theater?
Ich würde sagen, 90% war reines Theater. Und man muss einfach auch wissen, dass der Begriff Grippesaison ist eigentlich schon irreführend und auch Grippe. Und das wissen auch viele Ärzte nicht. In der Grippesaison, das ist immer eine Gruppe von Erregern, die kursiert. Und das hat uns eigentlich, bis man eine Impfung gegen Influenza, gegen die echte Grippe, sagt man ja so, auf den Markt gebracht hat, haben diese Atemwegserreger niemand interessiert. Dann gab es einen Anreiz, weil man diese Grippeimpfung pushen wollte und verkaufen wollte. Also hat man eigentlich den Begriff der Grippe verwendet als stellvertretend für diese Erregerklasse von diesen Atemwegserregern. Und den hat man immer in den Vordergrund gestellt und auch immer gesagt, ja, die Influenza, das ist ganz schlimm, aber die anderen, das ist kein Problem und das ist schon mal falsch. Je nachdem, wie ein Mensch gesundheitlich beieinander ist, kann ein simpler Rhinovirus ihn schwer erkranken lassen. Aber es hat kein Anreiz bestanden, auch die anderen Erreger genauer anzuschauen und zu sagen, das ist immer eine Gruppe von Erregern, die im Winterhalbjahr kommt, die Leute krank macht und wieder geht. Und was auch dazu kommt, es sind viele Menschen, die dann wirklich krank werden, eine schwere Grippe haben oftmals zwei oder drei Erreger gleichzeitig, was einfach ihr Immunsystem in diesem Moment überfordert. Und man schaut das seit Jahren eigentlich nur so durch eben ein Guckloch, das Ganze, aber man muss es öffnen. Es sind immer mehrere Erreger. Und auch wenn wir jemand testen mit einem Test, hat keine Aussagekraft, weil der Test kann positiv sein, aber die Symptome, die der Mensch hat, sind von einem anderen Erreger. Also hat keine Aussagekraft, oder? Und was ich dann gefunden habe bei meinen Recherchen, und das ist wirklich eindrücklich, es gibt eine Langzeitstudie der Universität Glasgow, während 10 Jahren haben sie mit Multiplex-Testen, und das ist das Einzige, was Sinn macht. Ein Multiplex-Test testet mit einem Abstrich auf alle diese Erreger, die uns bekannt sind. Einfach die häufigsten, oder? Das sind so zwischen 10 und 20. Und die haben während 10 Jahren haben sie eine Gruppe, mehrere tausend Menschen, jeweils, wenn sie krank waren, haben sie abgestrichen und geschaut, was ist da, oder? Und das Interessante war, dass knapp die Hälfte der Menschen, die wirklich Grippesymptome hatten, schlug keiner dieser Tests an. Also das heißt, wir haben immer etwa 40-50%, wo wir wissen, wenn wir auch auf ganz viele Erreger testen, wo wir nicht wissen, was es effektiv ist. Also wie viel Sinn macht es überhaupt zu testen, oder? Und es ist das Schwarz-Weiß-Denken bei diesem Test. Ich mache einen Test und dann weiß ich's. Nein, ist überhaupt nicht so. Und das ist in vielen Bereichen der Medizin so. Und das ist so ein bisschen dieses mechanistisch-technische Verständnis, das wir haben, auch vom Menschen, oder? Das ist eine Maschine und so, dann schauen wir, messen wir da etwas und so, da können wir. Nein, es ist eben nicht so. Und diese Testerei macht nur Sinn für wissenschaftliche Zwecke und vor allem für, und das macht das BAG, das ist ein sogenanntes Sentinel. Und das Robert-Koch-Institut in Deutschland macht das sehr, sehr ausführlich und sehr gut. Und die haben das während der ganzen Pandemiezeit einfach fortgeführt. Und die testen, die machen genau diese Multiplex-Geschichte, oder? Das sind Hausarztpraxen, die sind ausgewählt und die schicken alle, die testen. Die haben den Auftrag, die Menschen zu testen. Ein normaler Hausarzt, ich wurde noch nie zum Beispiel auf Grippe getestet. Die meisten Menschen vor Corona auch nicht. Aber diese ausgewählten Praxen haben den Auftrag, wenn jemand kommt und der hat Grippesymptome, machen sie einen Test und schicken sie uns den Abstrich. Wir untersuchen den auf diese gängigsten Viren und können das dann in eine Statistik einfügen, oder? Und so können Sie sehen, was ungefähr abläuft. Und hier macht dieser PCR-Test Sinn. Aber niemals nur auf einen testen und nur ganz ausgewählte Personen, wo man sagt, die nehmen wir repräsentativ für die gesamte Bevölkerung. Und dieses Sentinel ist auch so aufgebaut, dass es ein repräsentatives Bild der Gesamtbevölkerung gibt, oder? Und das sehen wir zum Beispiel beim Robert Koch, die haben das weitergeführt 2020, dass nicht etwa Coronaviren 2020 der vorherrschende Erreger waren. Nein, es waren die Rhinoviren. Corona ist praktisch nicht da. Und Coronaviren sind jede Grippesaison mit 10-15% einfach beteiligt, oder? Und wenn ich auf Corona teste, dann finde ich immer, oder?
90% sagen Sie, war reines Theater, 10% war allerdings auch richtig. Was war eine Maßnahme, die der Bundesrat oder vielleicht auch andere Regierung richtigerweise umgesetzt, eingeführt, durchgesetzt haben?
Also ich würde sagen, dass Händewaschen kann wahrscheinlich schon etwas bringen, obwohl dass wir wissen, dass die meisten dieser Viren sich durch Aerosole eigentlich verbreiten, oder? Ich würde auch sagen, dass, und das hat man eben ins Verkehrte gedreht, dass man gesagt hat, es ist doch klar, der gesunde Menschenverstand sagt doch jedem Menschen, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. Und ich gehe auch nicht meine Großmutter besuchen, weil ich will nicht, dass die auch noch krank wird. Ist eigentlich völlig normal. Und das hat man aber dann so ins Negative oder ins so verdreht, dass man die alten Leute gleich eingesperrt hat. Also auch eigentlich, weil man der Bevölkerung den gesunden Menschenverstand abgesprochen hat und gesagt, die können nicht selber entscheiden, wenn ich krank bin, gehe ich nicht zur Großmutter ins Altersheim. Aber das macht man eigentlich automatisch, also es ist für das gesunde Menschenverstand. Und das ist das, was die Schweden gemacht haben. Die Schweden nehmen ihre Bevölkerung für voll. Und das sagt Hegnell auch. Sie übertragen Verantwortung an die Bevölkerung und die wertschätzt das. Und sie haben nie eine Pflicht eingeführt. Es war alles nur Empfehlung. Nur Empfehlung. Und das ist für mich der Weg, den wir auch gehen müssen, wenn es um dieses Epidemiegesetz und allgemein um dieses Epidemiengesetz geht. Wir müssen zurückkommen. Wir müssen mit Empfehlungen arbeiten. Die Bevölkerung, den Menschen Verantwortung zutrauen, dass sie selber entscheiden können, oder? Und ich denke, die Mehrheit der Menschen kann das.
Wer war eigentlich naiver? Die Bevölkerung, die alles mitgemacht hat und der Regierung quasi vertrauten und glaubten, oder waren es die Politiker, die damals dachten, mit diesen Maßnahmen, sie hätten die Lage im Griff, unter Kontrolle und alles kommt, weil sie es eben machen gut?
Also ich würde sagen, die Politiker hatten keine Ahnung. Man kann sagen, es ist wie ein Karussell, das sich so im Februar zu drehen angefangen hat. Und dieses Karussell war von drei Parteien besetzt. Die Politik, die Wissenschaft und die Medien. Und die haben sich gegenseitig wie Wind in die Segel gebracht, damit das immer mehr Fahrt aufnehmen konnte, oder? Und was ja auch bezeichnend ist, dass eben diese Politiker wiederum nicht das Rückgrat gehabt haben, zu sagen, ja, wir haben aus einer Panikreaktion haben wir einfach mal die harten Maßnahmen ergriffen. Aber es war sehr, sehr schnell klar, dass das überhaupt nicht das ist, was man eigentlich vielleicht bei Verhängung des Lockdowns gedacht hat oder erwarten konnte. Und man hätte sehr schnell das wieder runterfahren können, oder? Aber diese Größe hatten sie nicht. Und ich weiß von Bundesrat Uli Maurer, ich habe mit ihm gesprochen, dass Diese Bundesratsmitglieder von Anfang an hatten nur ein Thema in ihrem Kopf. Wann kann ich mich impfen lassen? Und es war eigentlich alles unter diesem Gesichtspunkt. Es war einfach diese unsägliche Panik, die man geschaffen hat über die Medien. Die WHO und alle diese Organisationen hat so viele Menschen in Angst und Panik versetzt, auch die Politiker, oder? Und da wollte einfach niemand irgendwas Falsches machen, niemand wollte sich den Vorwurf gefallen lassen müssen später, ja, sie haben zu wenig gemacht, oder? Also machen wir lieber viel, dann kann man sagen, ja, wir haben es nicht gewusst, deshalb haben wir das alles gemacht, oder? Also es ist eine sehr schwierige Situation, das alles genau auseinander zu dividieren. Wer, warum, wie viel und so weiter, oder? Die Frage ist das überhaupt nötig, oder? Ist es nicht besser einfach, dass man den Menschen die fehlenden Informationen, die sie nicht bekamen, ab Januar 2020 zu geben, damit sie sich eine eigene Meinung über das Ganze bilden können? Was die nachher darüber denken, ob sie immer noch das Gefühl haben, das ist alles richtig gelaufen, das war ganz schlimm und so weiter, oder sagen, das sehe ich doch jetzt ein bisschen anders und so, und allenfalls gegen oder für diese Epidemiegesetzrevision abstimmen. Das liegt außerhalb von meiner Kompetenz, aber ich finde wichtig, dass sie die Informationen bekommen. Und ich traue ihnen auch zu, dass sie das können, selber sich eine Meinung zu bilden mit all den Informationen, die sie bekommen haben.
Gibt es einen Politiker? Haben Sie jemals mit einem Entscheidträger, generell Politiker, gesprochen, wo Sie das Gefühl hatten, ja, der wusste, wovon er sprach, der hatte die Lage unter Kontrolle, der hatte zumindest das Verständnis, was er da von sich gibt?
Also im Sinn, meinen Sie im Sinn, er wusste, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, aber er hat einfach...
Ja, oder generell, vielleicht generell, hatten Sie das Gefühl, gibt es einen Politiker weltweit vielleicht auch, der ab 2020 wusste, wovon er sprach, der Lage Herr war, der ja, mit einem gewissen Gewicht Risiken und eben Nebenwirkungen quasi abschätzen konnte?
Ich denke, also Politiker weniger, Tegnell ganz klar, oder? Und ich denke eben auch Koch wusste auch alles, weil ich habe viele Pressekonferenzen im Februar, März und so weiter habe ich angeschaut, wo er noch so ein bisschen in charge war. Er stieg ja dann aus. Und wenn man sich diese Pressekonferenzen anschaut und vor allem die Fragerunden und diese Antworten von Koch hört, kann man seine Antworten aus verschiedenen Pressekonferenzen zusammenschneiden und dann erklärt er eigentlich alles. Also er hat eigentlich alles gesagt, dass das nicht der Weltuntergang ist und so weiter, oder? Und er hat alles, von mir aus hat er alles begriffen, aber er hat es nicht kommuniziert, in dem Sinn, dass er das einfach in einem Stück erzählte, oder? Hm. Aber er hat die Aspekte, hat er in den Fragerunden als Antwort hat er gebracht. Er hat es immer eigentlich wieder gesagt, oder? Aber er hatte nicht die Größe, hinzustehen und zu sagen, wir befolgen jetzt den Pandemieplan. Der ist für genau solche Situationen geschaffen worden, oder? Mhm. Und er sagt ja auch im ersten Film, wo ich mit Brennwald zusammen gemacht habe, Unerhört, haben wir ihn ja interviewt, Brennwald interviewt ihn, und da sagt er ja, ich bin eigentlich auch der Überzeugung oder der Meinung, wenn das nicht in China angefangen hätte, mit diesen totalitären Massnahmen, hätten viele Länder anders reagiert. Also er sagt eigentlich indirekt, diese Massnahmen haben nichts mit Wissenschaftlichkeit zu tun. Es war rein ein Hype, den man einfach von China übernommen hatte. Aber es hat nichts mit Evidenz, Wissenschaft und so zu tun. Das sagt er eigentlich schon da, oder? Aber man musste es hören wollen. Ich dachte eigentlich, okay, wenn wir das jetzt, der Film kam im Oktober 2020 raus, wenn man das ja auch jetzt hört von Koch, muss es einem klar werden, dass diese Massnahmen keine Grundlage hatten, oder? Wir haben es einfach gemacht, weil der Chinese das wie vorgespielt hat dort. Und es war ein Theater, es war eine Inszenierung, das wissen wir, weil es war ja dann so, dass, ich weiß nicht genau wann, ob es im Mai oder so war, hatten die plötzlich keine Fälle mehr. Ist völlig unmöglich, gibt's nicht. Die haben einfach aufgehört zu testen, dann habe ich keine Fälle mehr. Und dann haben sie wieder Poolpartys und so gefeiert, oder? Und dieses Moment von diesem China-Hype dort, oder von diesen Bildern und so weiter, hat man sich anstecken lassen. Und dann kam natürlich Bergamo, oder? Und das war dann eigentlich das definitive Beweis, da ist die große Katastrophe am Laufen. Oder? Und das kommt im Film, wird Bergamo ganz schön erklärt, was dort geschehen ist.
Wissen Sie, warum so viele Regierungen weltweit ähnlich reagiert haben?
Ich denke, es gab eine Abstimmung, also die waren abgestimmt. Und also wenn man die letzten 20 Jahre, also die letzten, wenn wir sie jetzt anschauen, 25 Jahre schauen, wurden ja Pandemieübungen veranstaltet, oder? Und da waren immer eigentlich Regierungsvertreter dabei, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, von Medien und so weiter, aber nie Epidemiologen waren dabei. Oder Mediziner waren eigentlich nicht dabei. Und wenn man diese Pandemieübungen anschaut, kann man alles nachlesen, ist alles publiziert, ging es eigentlich nie um Gesundheit. Es ging immer darum, möglichst totalitäre Massnahmen einzuführen und die Bevölkerung einzuschränken. Vor allem die Grundrechte. Das war immer, es ging nur um das, oder? Und mit dem bekämpft man keine Atemwegserkrankung, oder? Also es ging schon da eigentlich nicht besonders um Gesundheit, wenn man sich diese Pandemiesimulationen anschaut. Man kann sich das alles anschauen. Die haben dann da Anchorman von Fernsehstationen und so, und die haben das wirklich durchgespielt. Und das ist alles wirklich eine Blaupause für das, was dann in 2020 passiert ist, oder? Und wie gesagt, das sind wir jetzt schon ein bisschen bei der Frage, weshalb? Warum? Wer? Und das ist im Film auch nicht drin, weil das ist wieder ein anderes Thema. Und da kommen wir dann schnell in Spekulationen. Wir haben sehr viele Indizien, aber dort wird es dann schwierig, oder? Und hier kommt dann, was ich immer wieder feststelle, wenn ich Menschen davon erzähle und mögliche Gründe, Akteure und so zeigen, Verbindungen und so, da kommt dann sehr schnell das Weltbild dieser Menschen ins Wanken. Also ich rüttle an diesem Weltbild. Mhm. Und das löst heftigste Abwehrreaktionen aus. Mhm. Also das ist eine ganz heikle Geschichte. Sobald man dann einfach diese Verflechtungen und alles zeigt oder aufzeigt und was da wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat und so, wird es bei den Menschen, die ein bestimmtes Weltbild haben, das ihnen auch Sicherheit gibt, wenn man an dem rüttelt, dann wehren sie sofort ab, oder? Und das ist etwas, was sehr schwierig ist. Ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie anpacken kann. Aber mir geht es wirklich nur darum, um dieses Jahr 2020 und die Leute einfach durchzuführen und zu zeigen, schau, das ist geschehen, das haben wir gewusst, so wurde agiert. Hier ist eigentlich die wirklich solide Wissenschaft, die wir gehabt haben, die eigentlich gegen diese Massnahmen spricht, bildet ihr eine eigene Meinung.
Mhm. Sie haben diesen Dreiklang angesprochen, Regierung, also Politik, Medien, Wissenschaft. Da geht es immer um Macht. Bei den Medien geht es da um die Sensation, die man da möglichst darstellen will, um auch wahrscheinlich auch wirtschaftliche Interessen. Die Wissenschaft, die waren ja von einem Tag auf den anderen, waren die im Rampenlicht, im Scheinwerferlicht. Was glauben Sie, welcher dieser drei Akteure war Stein des Anstoßes für diesen Hype? Vielleicht zweite Frage, wer war Treiber dieses Hypes?
Also Treiber waren ganz, ganz bestimmt die Medien. Also es ist unverständlich, wie es wurde ein Tabu gebrochen, ein jahrelanges Tabu. War es klar bei Fernsehanstalten, dass man Bilder aus Intensivstationen in nicht-medizinischen Sendungen einfach nicht zeigt, weil das zu schockierend ist für das Publikum. Und wenn man sich so zurückerinnert, war es ja auch immer so, sogar in medizinischen Sendungen war es selten, dass man, oder fast nie, dass man wirklich den gesamten Patienten mit der ganzen Maschinerie gesehen hat. Man hat immer recht groß irgendwie vielleicht eine Hand gezeigt, wo irgendwie ein Sensor dran war oder irgendwie sowas oder den Arzt und so weiter, oder? Also es war nie die volle Ladung, oder? Und mit Corona auf einmal wurden absolut schockierende Bilder in der Tagesschau zur besten Sendezeit auf eine Bevölkerung losgelassen, die viele von ihnen das noch nie gesehen hatten, oder? Ich war mehrmals in Intensivstationen als Kameramann. Ich wusste, wie schlimm das dort ist. Das war für mich immer schrecklich, oder? Und ich war froh, dass ich dort mich auf die Kamera konzentrieren konnte, dass ich das wie abstrahieren konnte durch das Objektiv, nur Teilaspekte sah und so weiter. Ich weiß, wie das ist, oder? Und jedes Mal, wenn Angehörige ihre Angehörigen in der Intensivstation besuchen, die können nicht einfach reinmarschieren. Das ist ja immer so eine Türe, das wissen die Leute vielleicht. Intensivstation, kein Zutritt. Diese Türe haben wir einfach sperrangelweit offen gelassen, dass jeder reinmarschieren konnte und diese schreckliche Ambiente eigentlich in die Stube geliefert bekam, oder? Und das ist in der Realität ist das nicht möglich. Ich kann nicht einfach in eine Intensivstation reinmarschieren. Erstens muss ich sagen, ich gehe zu diesem, ja, sind Sie Angehöriger? Okay, gut, ja, aber kommen Sie noch ein bisschen, wir reden zuerst noch mit Ihnen, damit wir Ihnen erklären können, was Sie jetzt erwartet. Das ist das normalere Prozedere in einer Intensivstation. Das wurde komplett ausgeschaltet. Und ich kann es nicht verstehen, wie es möglich ist, dass Spitaldirektoren, Chefärzte von Intensivstationen das zugelassen haben, dass diese Kameras in diese Intensivstationen reinmarschieren konnten und das alles zeigen. Das ist aus meiner Sicht, das ist sowas von unethisch. Und das hat eine Massenpanik ausgelöst, oder? Und nur weil von Italien diese Agenturbilder reingekommen sind von Bergamo, wo die wirklich reinmarschiert sind. Wieso muss ein Schweizer Fernsehen einfach das, die machen das, dann machen wir es auch. Man hat alles über Bord geworfen. Und die lapidare Begründung des Chefredaktors Brenn vom Schweizer Fernsehen ist, ja, die politischen Entscheide beruhen auf der Belegung der Intensivstation. Deshalb müssen wir da reingehen und filmen, oder? Ich gebe keinen Kommentar dazu, aber wenn man mich jetzt anschaut, man weiß es, was ich darüber denke. Und die Intensivstationen waren unterbelegt während dem Jahr 2020 und auch danach. Eine wirtschaftliche Auslastung wurde nie erreicht. Erst etwa ab 23, diese 85% wurden nie erreicht. Es war Theater. Wenn die Taskforce erzählt, die Intensivstationen sind voll und so weiter. Oder es war Theater. Und jeder konnte das schauen. Also ab 30. März wurde, und da mache ich dem BAG, winde ich ein Kränzchen, die haben das transparent dargestellt. Sie hatten vorher, hatten die Daten aus den Schweizer Spitälern, Intensivstation, Belegung insgesamt, hatten die gar nie zusammengeführt. Also die mussten das wahrscheinlich im März erst IT-technisch bewerkstelligen und dann wurde das auf der Seite covid19.admin.ch wurde das publiziert. Jeder konnte jeden Tag die Gesamtauslastung der Intensivstation und des Spitalsystems schauen gehen. Sogar die Journalisten an der Pressekonferenz hätten im Saal auf ihrem Laptop, wenn der Ackermann erzählt, Katastrophe, bababa, auf diese Seite gehen können, hätten gesehen, 75%. Herr Ackermann, sagen Sie mir schnell, hier sehe ich offizielle Zahlen 50, Sie erzählen Apokalypse in den Spitälern. Erklären Sie mir, weshalb?
Ja, interessant ist ja by the way auch, dass dieser Film von einem Regisseur namens Mike Winiger erscheint oder produziert wurde und nicht von einem Journalisten.
Ja, das ist so, oder? Und wie gesagt, ich habe mich jetzt eigentlich die ganze Zeit seit 2020 mit diesem Thema natürlich befasst. Es ist nicht ganz einfach. Und ich habe ja in meinem Film, die gehören zu den absolut renommiertesten Investigativjournalistinnen im Public Health und Medizinbereich. Das ist Serena Tinari und Katrin Riva. Und das Interessante ist, Serena Tinari war bis 2015 Rundschau-Redaktorin mit Spezialgebiet Public Health, Gesundheit, Medizin. Und die haben mir, ich habe die nicht gekannt und ich hatte dann Kontakt mit ihnen ab Sommer 2020, schon für den Film Unerhört. Und die haben mir natürlich sehr viele Wissenslücken geschlossen, oder? Und die wurden aber, die wurden nie in dem Sinn angefragt von Fernsehstationen. Ja, könntest du, bist doch die Spezialistin für das, könntest du jetzt in dieser Situation einfach für uns arbeiten, oder? Und darüber berichten, oder? Das geschah nicht. Sie wurden vereinzelt von Journalisten angefragt, direkt, weil man sich kannte und die Journalisten wussten, das sind wirklich die Cracks für diese Themen. Aber die haben dann halt nicht die Antworten und diese Panikmache zurückgeliefert. Und sie sagen auch im Film, Katrin sagt das, die hatten die Erwartung, dass sie als Investigativjournalistin den Journalisten oder auf Anfrage noch irgendwie Informationen liefern, die zeigen, dass es noch viel schlimmer ist, als die Regierung eigentlich sagt. Oder? Und so wurden auch sie im Laufe des Jahres 2020 wurden, sie sagen das schon, radioaktiv. Also man hat sie nicht mehr gefragt, sie durften sich nicht äußern und so weiter. Das Gleiche, das auch den Experten wie Wodarg passiert ist, der ist radioaktiv geworden. Niemand konnte ihn interviewen, man durfte den Namen nicht erwähnen und so weiter. Das ist eine Radioaktivität. Niemand durfte sich mehr nähern, oder? Und diese zwei Journalistinnen sind wirklich sehr gut, weil sie einfach auch zeigen können, wie es mit den Journalisten, um die Journalisten stand. Weil sie zwei wären ja genau die Richtigen gewesen, um eigentlich über diese Geschichte zu berichten, weil sie das nötige Wissen hatten. Und sie sagen ganz klar, die Journalisten, die an den Pressekonferenzen im Medienzentrum Bundeshaus saßen, die hatten keine Ahnung von dieser Materie, die waren gar nicht fähig, kritische Fragen zu stellen oder zu sagen, können Sie uns noch diese und diese Zahlen liefern, die brauchen wir, damit wir das einordnen können. Es wurde nie eine Einordnung gemacht. Und damit die Journalisten hatten nicht das Wissen, oder? Die meisten waren Politik- und Wirtschaftsjournalisten, die darüber berichtet haben, oder? Die hatten keinen Background und die haben einfach übernommen, was von Regierung, BAG und so weiter kam, oder? Und haben das vervielfältigt und hatten alle Angst. Das sieht man schon im Film. Oder?
Sehen Sie sich gegenüber diesen Journalisten, die da alles mitgemacht haben, als Korrektor oder als Ankläger?
Weder noch. Ich möchte anstoßen, dass diese Journalisten aus dieser Erfahrung lernen und eben sagen, okay, wir müssen mehr hinterfragen, oder? Und die Präsidentin der unabhängigen Beschwerdeinstanz, Marsha Sanchi, ist ja auch in meinem Film und sie erklärt schön eben, dass wir da dieses, ich sage mal, dieses Problem haben, dass ja im Journalismus und im Medienrecht eben gilt, wenn eine Information von einer Behörde kommt, muss man die nicht recherchieren oder überprüfen. Man geht einfach davon aus, die ist korrekt. Und das Gleiche gilt eben auch für Nachrichtenagenturen, die großen, oder? Was da kommt, wird normalerweise vom Journalist nicht weiter überprüft. Und da müssten die Journalisten lernen für die Zukunft. Ja, das ist so, ich könnte das übernehmen, aber ich möchte journalistisch gute Arbeit abliefern und ich weiß, ich sollte vielleicht trotzdem kurz eine Recherche machen über das, was mir hier von Behörden, von Nachrichtenagenturen geliefert wird, oder? Das ist mein Appell an die Journalisten. Auch solche Sachen, die sie eigentlich nicht überprüfen müssten, trotzdem einer Überprüfung zu unterziehen, um einfach wasserdicht zu sein. Das mache ich immer, oder? Ich übernehme nie etwas. Ich gehe alles recherchieren noch, für wirklich sicher zu sein.
Sie beschreiben in Ihrem Film den Machtmissbrauch. Ich glaube, das Wort kommt auch vor, bin aber nicht ganz sicher. Wer gab den Treibstoff für diesen Machtmissbrauch? War das die Politik selbst? Waren das Journalisten? Oder muss vielleicht auch die Bevölkerung selbstkritisch anerkennen, ja, wir sind auch mitschuldig, wir haben das konsumiert, sind dann quasi wie in Rage gekommen, eben in Panik verfallen. Was war der Treiber für diesen Machtmissbrauch?
Ich glaube, es ist ganz schwierig, einen einzelnen Faktor auszumachen. Es ist wirklich wie ein Schneeball, der angestoßen wurde und dann den Berg runterrollt und immer grösser wird, oder? Ich glaube, man kann nicht einen... Also es ist, wie gesagt, es ist dieses Karussell, wo sich einfach diese Akteure vor allem immer wieder angetrieben haben, oder? Und bei uns ist es ja exemplarisch, wie die Taskforce diesen Bundesrat auf eine Art und Weise wie vor sich hingetrieben hat. Also die haben sich im Tagesschau 10 vor 10 stand Präsidentin Stalder dort, wir fordern jetzt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Wir fordern. In ihrem Mandat steht drin, sie haben eine beratende Funktion. Berse sagt auf Anfrage eines Journalisten an einer Pressekonferenz, ja, das ist einfach so eine unabhängige Gruppe und wenn wir Fragen haben, fragen wir sie und wenn sie etwas sehen, dann melden sie sich. Und Stalder sagt, wir fordern jetzt ein, oder? Also dieses Gremium hatte wirklich wie eine Peitsche und die kamen wirklich in eine Art Machtrausch, oder?
Wer trägt die grösste Schuld, zahlt aber die kleinste Rechnung?
Schwierige Frage. Also die Rechnung zahlen wir. Wir haben ein Land dicht gemacht mit 100 Milliarden Schulden. Grundlos. Es ist schon auch so, dass in unserem System halt so ist, dass Verantwortliche, sei es in Behörden, aber auch in der Politik etc., sehr schwer zu belangen sind, oder? Und ich glaube nicht, dass das jemals geschehen wird, weil halt auch zum Beispiel das Bundesgericht hat ja während der ganzen Zeit eigentlich hinter die WHO geflüchtet. Viele dieser Anzeigen, die bis vor Bundesgericht gezogen wurden gegen die Massnahmen oder wo sich jemand einfach verletzt gefühlt hat oder so und dann eine Anzeige eingereicht hat, hat sich das Bundesgericht eigentlich immer auf die WHO bezogen und hat gesagt, wenn die WHO eine Gesundheitsnotlage ausruft, dann folgen wir dem einfach. Dann ist das quasi das, was gilt, und da sind solche Maßnahmen und so weiter sind gerechtfertigt. Und das bereits bestehende Epidemiegesetz ist natürlich auch mit der WHO verzahnt, oder? Und ja, die WHO ist eine Nichtregierungsorganisation. Die Frage ist, brauchen wir eine WHO, um uns zu sagen, was gesund ist und was nicht? Ich finde, das würden wir wohl auch eigenständig schaffen. Aber diese Epidemiegesetzrevision soll ja noch viel mehr uns an die WHO ankoppeln, oder?
Mhm.
Und das kann auch sein, dass deshalb eigentlich eine genaue Analyse, was da geschehen ist, nicht gewünscht ist, oder? Weil dann wäre diese, alles was dann kommt im Zusammenhang mit WHO, diesen Gesundheitsvorschriften und so, müsste man auch wieder erneut überprüfen, weil die gesamten Maßnahmen, wo wir wirklich wissen, die haben nichts gebracht, die sollen auf eine gesetzliche Grundlage in diesem neuen oder in diesem revidierten Epidemiegesetz gestellt werden, damit der Bundesrat die noch viel einfacher anordnen kann. Also er kann jetzt sogar in der normalen Lage eine Maskenpflicht anordnen. Also irgendwie sagen, ja, wir denken vielleicht in Zürich, da könnte was sein. So, zieht alle Masken an, oder? Das geht. Das kann er machen.
Mhm.
Und das ist einfach gewaltenteilungstechnisch eine Katastrophe.
Was hat Corona mit dem Misstrauen gegenüber dem Staat gemacht, dem Eigensinn und dem Föderalismus?
Ich glaube, es war ein Crash von allem. Es zeigt aber eigentlich, dass es braucht gar nicht so viel, dass so ein Crash kommen kann, oder? Und ich glaube, dass das zentrale Element ist wirklich die Angst, die man geschürt hat, die man über die Medien einfach auf alle übertragen konnte, oder? Also sei es die Bevölkerung, sei es Politiker, vielleicht sogar Menschen, die eben in einem Gesundheitsamt arbeiten und so weiter, die haben sich in Angst versetzen lassen. Und wir wissen, dass unter Angst der Mensch einfach nicht so rational reagiert oder dass er einfach mal sagt, okay, Schritt zurück, schauen wir es aus einer größeren Perspektive an und so. Also es kommt sehr schnell dann einfach eine Art, und gerade bei Politikern natürlich, Aktivismus, oder?
Mhm.
Also man kann, und das ist auch zum Beispiel bei Ärzten so, oder? Einem Arzt kann man sehr schwer einen Vorwurf machen, indem dass man ihm sagt, du hast zu viel gemacht. Es geht immer darum, dass man sagt, du hast zu wenig gemacht. Und das ist dieser Mechanismus, dass dann einfach dieser Aktivismus ins Spiel kommt und dann macht man einfach mal, um etwas zu machen. Wir müssen etwas machen, oder? Damit wir dann nicht angreifbar sind. Und wir haben ja alles versucht, oder? Aber dass sie vielleicht mit dem, was sie gemacht haben, den viel größeren Schaden angerichtet haben, als wenn sie nichts gemacht hätten, oder? Das ist aber ein Dilemma. Das gebe ich offen und ehrlich zu, ist ein Dilemma.
Gibt es das zweite Dilemma, das ist ja Freiheit versus Sicherheit. Die einen sagen, ja, wir haben seit 2020 haben wir immer mehr Freiheit verloren. Die anderen sagen, ja, mit der Sicherheit geht es langsam, aber sicher bergab. Was sagen Sie, was hat die Schweiz seit 2020 verloren?
Ich denke, was man am stärksten spürt, ist einfach die Meinungsfreiheit hat extrem gelitten. Also, dass sich Leute heute zweimal überlegen, ob sie irgendwas sagen können, nicht nur im Zusammenhang mit Corona. Und da möchte ich auch einen Beitrag leisten mit diesem Film, also diese unglaubliche Spaltung, die erfolgt ist, dann natürlich noch eigentlich, die ist wirklich voll eingeschlagen mit der sogenannten Impfung, oder? Und da hat natürlich die Politik aktiv gespalten, oder? Und die ist immer noch da, diese Spaltung, oder? Und wir müssen versuchen, diese Spaltung wieder zu reduzieren, minimieren, also wieder aufeinander zugehen, oder? Und man hat ja jetzt gesehen mit dieser Causa Fischer, oder wie das sofort wieder aufpoppt, oder? Wie sich zwei Lager bilden, die dann gegeneinander losgehen, oder? Und es ist sehr schwierig, diese Spaltung wieder wegzukriegen. Ich glaube, das ist ein langwieriger Prozess. Aber wir müssen mit diesem Ziel daran arbeiten, dass wir wieder schauen müssen, dass die Leute wieder miteinander reden können und dass jemand eine andere Meinung haben darf, oder? und über bestimmte Themen, oder? Und dass das nicht irgendwie bedrohlich ist oder eine Gefahr oder irgendwie so. Weil es ist ja eigentlich das Fundament von allem, oder? Ist die Meinungsfreiheit, verschiedene Meinungen und diese auch zulassen, oder? Und eigentlich auch im Journalismus wäre das, oder? Dass man beide Seiten zu Wort kommen lässt, oder? Und diese Spaltung, das ist, glaube ich, das ist wirklich etwas, das wir versuchen müssen wegzubringen. Und ich hoffe, dieser Film trägt etwas dazu bei, weil er wirklich, ich habe jetzt von vielen gehört, dass er wirklich auch für Leute, die diesem Thema wirklich so ein bisschen abgeneigt sind und so, und dass dieser Film für diese Menschen verdaubar ist. Und dass es sie zum Nachdenken anregt. Und da muss ich sagen, dann habe ich eigentlich mein Ziel schon erreicht.
Ist eigentlich, also was ist eigentlich für Sie der Grund? Sie haben jetzt diese Spaltung angesprochen, man ist in der Schweiz schon, mag stimmen, mag sein, dass das stimmt, oder Fischer, haben Sie jetzt ein Beispiel gebracht, das wahrscheinlich, ja, das wahrscheinlich der Realität entspricht, da hat man auch dieses Hypersensible gemerkt, aber wenn man die Schweiz mit anderen Ländern vergleicht, ist es ja doch noch nicht so ganz so schlimm. Wenn ich jetzt beispielsweise die Schweiz mit Deutschland vergleiche, die Nervosität ist in unserem nördlichen Nachbarn schon etwas stärker spürbar, Stichwort Brandmauer und Co. Warum würden Sie sagen, ist die Schweiz da doch noch glimpflicher durch die Pandemie gekommen? Auch wenn man das Modell anschaut, Schweden war da, haben Sie gesagt, war wahrscheinlich das beste Land, wie es durch die Pandemie gekommen ist, die Schweiz aber auch nicht das schlechteste Land, wie es durch die Pandemie gekommen ist. Warum ist das so? Was sind da die Eigenheiten der Schweiz, der Schweizer, der Politiker? Warum ist oder hat die Schweiz in diesen Pandemiejahren doch nicht ganz so schlecht abgeschnitten?
Es ist die Frage, welchen Indikator man nimmt, um zu sagen, ob gut oder schlecht. Also es gibt die harten Fakten, also harten Daten, wo man sagt, Übersterblichkeit, da ist ganz klar Schweden, oder? Und dass die Schweiz ist auch in den vorderen Rängen, das muss ich sagen, wir haben doppelt so hohe Übersterblichkeit wie in Schweden gehabt, oder? Das wäre ein Indikator zum Beispiel, oder das andere wäre, okay, wirtschaftlich, oder? Aber ich habe mich nicht mit der Wirtschaft und solchen Sachen habe ich mich weniger auseinandergesetzt, oder? Aber es ist wirklich so, dass sicher in anderen Ländern hat die Regierung und so hat wirklich massiv stärker durchgegriffen. Wir hatten irgendwie keine Ausgangssperren und solche Sachen, oder? Aber ich glaube einfach dieses, ich versuche es immer so zu erklären, wenn man den Leuten zum Beispiel sagt, bist du dir bewusst, dass in Zukunft vielleicht dies und jenes kommen könnte? Bargeldabschaffung, nur noch digitales Geld und dass dann man eigentlich die Möglichkeit hat, den Menschen den Zugang zu ihrem Bankkonto zu sperren, wenn sie irgendwas falsch sagen oder irgendwie so, oder? Dann sagen ja die meisten, ja klar, aber das bei uns in der Schweiz, nein. Das würden die nie machen, oder? Dann sage ich ihnen, ja gut, wenn ich dir Weihnachten 2019 gesagt hätte, in einem Jahr an der Weihnachten wird der Bundesrat dir sagen, du darfst dich nur mit 5 Menschen treffen. Was hättest du mir da geantwortet? Ja nein, unmöglich, oder? Also man muss immer auch von dieser Perspektive aus sehen, oder? Also es ist schwer, wie gesagt, es ist extrem schwierig. Man müsste sehr wahrscheinlich für wirklich die Bilanz zu ziehen, wer das wirklich gut durch diese Zeit gekommen ist, müsste man viele verschiedene Faktoren einfließen lassen. Was wir aber eindeutig sagen können, ist, dass die dritte Welt, unterentwickelte Länder und so, die bezahlen einen so riesen Preis, oder? Da wurde so viel Leid geschaffen, es wurden so viele Leute in die Armut geschickt mit diesen ganzen Massnahmen. Es hat alles auf den Kopf gestellt. Das ist dann noch einmal ein anderes Fass, das man auftun kann. Es ist wie gesagt, die Geschichte ist so groß, oder? Und ich habe wirklich mit dem Film einfach so ein eben dieses Jahr 2020 beleuchtet.
Warum kommt eigentlich der Film über das Jahr 2020 im Jahr 2026? und nicht im Jahr 2021, 2022. War das bewusst? Also musste quasi die Zeit ein bisschen reifer, um so einen Film überhaupt zeigen zu können?
Ja, denke ich so. Er ist natürlich ein bisschen auf diese Epidemiegesetzrevision getimt. Und ich muss sagen, ich habe 1,5 Jahre gebraucht, diesen Film zu machen. Auch weil ich dazwischen einfach immer wieder aufhören musste, weil ich nicht mehr konnte. Also ich habe dazwischen immer wieder gedacht, nein, ich schaff's nicht, geht nicht. Und ich hatte auch kein Drehbuch. Also ich wusste nicht, wie dieser Film wird. Ich habe einfach mal Interviews gedreht. Ich habe während 6 Jahren oder einfach die ganze Zeit habe ich immer Material gesammelt, Ausschnitte und so weiter, oder? Das habe ich alles gehabt, diese Database für alle diese Sachen, die da im Film drin sind. Aber ich hatte nicht irgendein Drehbuch oder so. Ich wusste einfach, okay, ich möchte, es ist zielführend, etwas über das Jahr 2020 zu machen und dieses Zusammenspiel von diesen drei Akteuren aufzuzeigen und auch darin eben zu zeigen, waren diese Maßnahmen überhaupt wirksam, effektiv und hatten eine evidenzbasierte Grundlage. Also gab es da überhaupt Beweise, dass solche Maßnahmen nützlich sind und irgendwas bringen, weil das hat man ja noch nie gemacht. Es wurde noch nie gemacht, oder?
Der Film wird ja vor allem auch von jenen gefeiert, die sie eigentlich oder die ihre Meinung, ihre kritische Sicht teilen.
Ja, klar.
Auf diese. Ärgert sie das?
Oder nein, überhaupt nicht.
Wünschen sie sich mehr Gegenwind, mehr Resonanz von ihren Gegnern?
Absolut. Ich hoffe, sie kommen. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin da. Oder? Aber wir diskutieren sachlich und sie dürfen gerne auch die Protagonisten im Film konfrontieren. Ich bin ja nicht der eigentlich, der das sagt. Ich habe Leute aufgesucht, die mir diese Informationen geben, oder? Und das zeige ich, oder? Und deshalb müsste man eigentlich direkt zu diesen Protagonisten in meinem Film gehen. Aber ich habe kein Problem, wenn man zuerst zu mir kommt und sagt, was auch immer, aber ich stehe zur Verfügung. Wenn es dem Anstoß einer Diskussion dient, oder? So.
Wenn Alain Berset Ihr Film sehen würde, was glauben Sie, was täte er oder was würde er sagen?
Sie wissen nicht, vielleicht so. Ja, Sie müssen schon sehen. Mehr sage ich nicht.
Vielleicht persönliche Frage zum Abschluss. Was hat dieser Film bei Ihnen persönlich ausgelöst? Sie haben gesagt, Sie mussten Ihre Arbeit, die Dreharbeiten mussten Sie zeitweise unterbrechen. Was hat dieser Film mit Ihnen persönlich gemacht?
Ich muss anders sagen. Was hat das Corona-Ereignis mit mir gemacht? Also das hat in mir ganz viel ausgelöst. Weil es so invasiv war, oder? Und dieser Film ist für mich persönlich ist auch eine Art wie ein Abschluss. Also ich kann jetzt auch diese Corona-Geschichte dann mal ziehen lassen, oder? Aber ich wusste, ich muss einen solchen Film drehen. Auch deshalb, weil ich ja immer wieder die Geschichte erzählen musste, den Leuten. Und ich habe mich dann oftmals sehr enerviert, weil sie es vielleicht nicht verstehen konnten oder ich merkte, es geht nicht richtig rein, oder? Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich denen sagen kann, hey, schau den Film auf www.der-hype.ch, schau ihn dir mal an und dann können wir darüber reden oder so, wenn du möchtest, oder? Also ich muss das nicht mehr immer erzählen, oder? Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Mhm. Also ich habe ihn auch ein bisschen aus diesem Grund gemacht. Aber wie gesagt, er soll einfach auch zur Diskussion anregen, dass man noch einmal zurückschaut, Blick zurück für eine bessere Zukunft, aber eben auch in die Zukunft mit dieser Epidemiengesetzrevision. Und das finde ich wichtig.
Also eine gewisse versöhnliche Wirkung fast schon.
Ja, klar. Ich klage nicht an. Es ist keine Anklage, oder? In dem Sinn. Ich zeige, was geschehen ist. Ich zeige, was diverse Leute in dieser Zeit gesagt haben, wie sie sich verhalten haben und so weiter. Und ich kontrastiere das. mit harten Daten, oder? Also es gibt für eine Gesundheitsnotlage gibt's nur zwei Datensätze, die relevant sind. Harte Daten. Erstens Krankenhausbelegung, zweitens Übersterblichkeit. Nur die. Und da kann man ablesen, läuft da was oder eben nicht, oder? Und auf diese Daten stütze ich mich, oder?
Herr Weniger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich vorbeikommen konnte.